Habt ihr das vielleicht auch schon mal gesagt? Eigentlich bin ich ja ganz anders. Ich komme irgendwie nur selten dazu. Und so ist es doch irgendwie. Eigentlich sind wir doch viel besser, als andere manchmal von uns denken. Sie erleben irgendwas Spezielles von uns, man macht irgendwo eine dumme Bemerkung, äußert sich irgendwo. Aber das ist ja eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus meinem Selbst. Aber die anderen bilden sich eine Meinung, manchmal bleibt die auch lange. Aber eigentlich bin ich doch ganz anders. Eigentlich bin ich gar nicht unfreundlich, auch wenn mir das da oder dort vielleicht mal passiert ist. Oder eigentlich ärgere ich mich normalerweise über diese Kleinigkeiten gar nicht. Aber in dem Moment, da ist es über mich gekommen, aber eigentlich bin ich ganz anders. Eigentlich fahre ich vorschriftsmäßig. Eigentlich. Eigentlich lüge ich auch nicht. Eigentlich. Aber manchmal kommt man selten dazu, so zu sein, wie man wirklich ist. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, das wird auch alles erst dann zu einem Problem, wenn es irgendjemand anderen stört. Sonst fällt es vielleicht gar nicht auf. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinen Händen beim Mittagessen in die Schüssel greifen würde und mit den Händen esse, das würde bestimmt einige stören. Es würde sogar mich stören. Aber mal ehrlich, die Mehrheit der Weltbevölkerung isst mit Händen. Für die wäre das ganz normal. Da würde sich überhaupt keiner darüber aufregen. Oder ganz viele Autos in manchen Ländern fahren auf der linken Spur. Man will es kaum glauben. Es funktioniert auch. Und spannend ist, dass sogar die Fußgänger in diesen Ländern auch auf der linken Seite laufen. Und wenn man dann so als Touri da herkommt und läuft auf der rechten Seite, dann ärgert das die Einheimischen, weil man läuft permanent gegen den Strom. Und selber denkt man vielleicht, Mensch, sind die komisch, die laufen alle auf der falschen Seite. Wenn ihr beim Frühstück einen anderen bittet, mal das Nutella-Glas zu reichen, was sagt ihr dann? Reicht mir mal bitte das Nutella oder sagt ihr die Nutella? Da kann sich Deutschland spalten. Das Nutella, die Nutella. Was stimmt nun? Und manche können sich darüber aufregen. Naja, und weil es halt so viele Unterschiede zwischen uns Menschen gibt, weil wir nicht alle gleich sind und weil halt manchmal Aussagen kommen, die uns einfach ärgern, gibt es viele Leute, die so ganz schlaue Ratgeber geschrieben haben. Und nicht alles, was in diesen Ratgebern steht, ist ja falsch. Ich lese da auch drin und übernehme sogar manches, sage sogar manches weiter. Also es gibt dann so schlaue Titel wie 3 Tipps für ein erfolgreiches Gespräch. Ja, oder auch interessant, 5 Schritte zu einer gelungenen Ehe. Na Mensch. Nur 5. Oder das legendäre Buch, warum Männer weder zuhören noch einparken können. Ja, und diese Tipps sind ja nicht alle falsch, aber was ist, wenn du sagst, für dich persönlich, das habe ich alle schon ausprobiert, es funktioniert aber nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht, dass ich mich ändere oder dass andere sich ändern. Ich weiß gar nicht, was du spontan dazu sagen würdest, wenn ich dich frage, glaubst du daran, dass Menschen sich ändern können? Wie ist das so in einer Partnerschaft? Da sagt man mal irgendwas Dummes oder der andere macht irgendwas Dummes. Und manchmal höre ich, dass dann der andere sagt, eigentlich ist er ja gar nicht so. Eigentlich ist er ja ganz lieb. Manchmal kommt dann noch so ein Nachsatz. Bestimmt ändert er sich noch irgendwann. Ich frage mich dann immer, wann soll das sein? Wann soll das sein, dass der andere sich wirklich noch ändert? Männer wünschen sich immer, dass Frauen sich nicht ändern. Also, tun sie aber. Und das ist genau der Grund, warum Frauen sich immer wünschen, dass Männer sich ändern. Hier oben. Tun sie aber nicht. Und wenn ich den anderen jetzt trotzdem noch will, dann muss ich ihn anscheinend so nehmen, wie er ist. Oder? Manche verwechseln ja auch Liebe zum Beispiel mit einem Selbstbedienungsrestaurant. Da geht man so ans Buffet und nimmt sich nur das, was lecker ist, was man mag. Und manche denken, Liebe und Partnerschaft ist auch so. Wäre das nicht viel einfacher, viel schöner, viel leichter, viel schmerzloser, wenn man einfach immer bekommt, was man will? Nur wisst ihr, was dann das Problem wäre? Dann wäre es keine Liebe mehr. Die Liebe will eben nicht nur das Perfekte, sondern die Liebe will halt den ganzen Menschen, so wie er ist. Und wenn man dann so die Entscheidung trifft, den anderen so zu nehmen, wie er ist, dann lässt man sich manchmal zu so Aussagen verleiten wie: Für dich würde ich doch bis ans Ende der Welt gehen. Blöd ist nur, wenn der andere irgendwann sagt, ja, dann geh doch ans Ende der Welt. Und wenn du dort bist, bleib auch dort. Also die Frage ist schon, ist Veränderung wirklich möglich? Glaubst du, dass Menschen sich ändern können? Einer der ersten Christen, von dem wir mehr in der Bibel erfahren, ist Paulus. Es ist ein Apostel, ein hochgebildeter jüdischer Wissenschaftler, ein Lehrer, einer, von dem wir heute noch ganz viel über den Glauben lernen. Sehr entscheidende Aussagen, die wir immer wieder lesen. Und selbst er, der uns ein Vorbild ist, selbst er kommt zu der Aussage, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das mache ich irgendwie ständig. Also wenn selbst Paulus, der sich darüber viele Gedanken gemacht hat und uns heute noch prägt, selbst wenn er zu dieser Aussage kommt, ist dann Veränderung hoffnungslos? Spannend ist, dass, wenn wir uns das Leben mal von Paulus anschauen, wir einiges darüber lernen können, ob Veränderung möglich ist. Paulus hat das selbst durchgemacht. Und es sind ihm in seinem Leben ganz verschiedene Punkte entscheidend wichtig geworden, die tatsächlich Veränderung ermöglicht haben. Und die würde ich gerne heute mal so in den Mittelpunkt stellen. Paulus hieß ja nicht immer Paulus. Die meiste Zeit seines Lebens hieß er Saulus von Tarsus. Ist sogar in den heutigen Sprachgebrauch noch ein bisschen übernommen worden. Vom Saulus zum Paulus. Damit will man sagen, wenn jemand tatsächlich plötzlich wie eine Sinnesumwandlung hat. Vorher so, jetzt so. Und dieser Paulus, oder wo er noch Saulus hieß, er kam aus den besten Kreisen. Er verkehrte unter den Mächtigen. Er war ein leidenschaftlicher Mann. Wenn er sich was vorgenommen hat, wenn er sich etwas zu einer Aufgabe gemacht hat, dann hat er das sehr systematisch, sehr diszipliniert, sehr erfolgreich umgesetzt. Und damals, wo Saulus, ein jüdischer Rabbi, hochgebildet, nicht akzeptieren konnte, dass Menschen an diesen sogenannten Christus Glauben, hat er sich etwas vorgenommen, nämlich die Christen, die ersten Christen damals zu verfolgen, sie auszurotten. Und da war er auch sehr erfolgreich drin. Er sagte, bei diesem ganzen Vorhaben, ich bin so von mir überzeugt, dass ich alles richtig mache, dass ich auch so bleiben will, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich bin der Maßstab. Ich mache alles richtig. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt, Saulus, du musst aber nicht so bleiben, wie du bist. Du kannst so bleiben, aber musst du nicht. Du könntest dich auch ändern. Du kannst deine Gaben und Fähigkeiten auch für was anderes einsetzen. Für etwas Gutes. Du könntest auch Menschen gewinnen, statt sie zu zerstören. Du könntest sie überzeugen, durch deine Fähigkeiten gut reden zu können, begeistern zu können, Sicherheit zu geben. Du könntest auch anders. Und ich würde das gerne mal lesen. In der Apostelgeschichte wird dieses besondere Erlebnis geschildert. Es gab einen einschneidenden Moment im Leben von Saulus. Apostelgeschichte 9. Saulus verfolgte noch immer mit fanatischem Hass alle Christen. Darum ließ er sich vom hohen Priester in Jerusalem ein Beglaubigungsschreiben für die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben, die ihm beim Aufspüren von Christen behilflich sein sollten. Auf diese Weise wollte er die Christen, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem bringen. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden. Dabei hörte er eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« »Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Begleiter des Saulus waren starr vor Schrecken, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber nichts gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. In Damaskus wohnte ein Christ, der Ananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. »Ananias«, sagte der Herr. »Ja, Herr, hier bin ich«, erwiderte der Mann. »Gehe in der geraden Straße an das Haus des Judas und frage dort nach einem Saulus von Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Ananias hieß. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Ananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus deine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der hohen Priester hat, damit er auch hier alle gefangen nehmen kann, die an dich glauben. Doch der Herr sprach zu Ananias, erfülle alles so, wie ich es dir gesagt habe. Ich habe diesen Mann dazu auserwählt, allen Völkern und den Herrschern der Erde, aber auch den Israeliten meine Botschaft zu verkündigen. Dabei wird er erfahren, wie viel er unter meines Namens leiden muss. Ananias gehorchte, er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Hier lesen wir nochmal im Zusammenhang, dass Saulus fest davon überzeugt war, dass das, was er vorhat, richtig ist. Dass das die Wahrheit ist. Und ich lasse mich von nichts und niemandem davon abbringen. Und er hat sich dabei so verrannt, dass er nicht nur seine Denkweise zum Maßstab machte, sondern dass er dabei auch vor nichts zurückgewichen ist. Noch nicht mal vor Brutalität bis hin zum Mord. Und manchmal denken wir, wieso können Leute sich so verrennen, dass sie Aussagen und Handlungsweisen tätigen, die für viele andere nicht nachvollziehbar sind. Wo man denkt, hallo, jetzt wach doch mal auf. Warum verhältst du dich so? Warum machst du das? Warum sagst du sowas? Wir brauchen nur die Medien anschauen oder die ganzen Social Media uns anschauen, was da alles so herumgeht, wo man manchmal denkt, wie kommen die Leute da drauf? Und die sagen das mit voller Überzeugung. Aber wir haben gelesen, dass bei Menschen etwas passieren kann, wenn sie es zulassen, dass Jesus ihnen begegnet. Wir lesen hier in dieser Geschichte, dass Jesus dem Saulus begegnet und dass diese Begegnung mit ihm etwas macht. Es verändert nämlich sein Herz. Es verändert seinen Charakter. Nach dieser Begegnung war Saulus ein anderer. Er hatte hier etwas an sich wirken lassen, was er selbst hätte niemals für möglich erachtet. Auf die Frage, ist Veränderung möglich, glaube ich an dieser Stelle schon mal sagen zu wollen, ja, es ist möglich, wenn Menschen es zulassen, dass Gott sie berührt. Paulus, so lesen wir es dann in all den Geschichten in der Bibel, er hatte von dem Moment an andere Werte, die ihn geprägt haben. Er setzte seine Eigenschaften und Fähigkeiten für etwas Gutes ein. Er hatte ein anderes Verhalten, ein anderes Auftreten. Er hatte eine andere Loyalität. Er hatte eine ganz andere Mission, einen ganz anderen Auftrag, der ihn angetrieben hat. Er hatte einen anderen Charakter. Und manchmal ist das so, wenn wir wirklich wissen wollen, welcher Geist aus der Person spricht, muss man manchmal nur seinen Charakter sich mehr anschauen. Und genau das erlebten die Menschen plötzlich von Saulus. Er begegnete plötzlich den Menschen anders als vorher. Denn das, was er sagte, da waren die Leute sehr skeptisch. Wir kennen dich noch von früher. Du bist doch der. Jetzt redest du daher. Und heute sagen viele Menschen, ich glaube dir nicht, was du sagst, weil das kann ja jeder sagen. Ich glaube dir nur, was du tust. Dein Verhalten wird zeigen, wie dein Charakter ist. Und Paulus zeigte das durch sein Verhalten. Er hörte plötzlich auf, Menschen zu hassen und stattdessen Menschen freundlich zu begegnen. Er hörte auf, Taten zu vergelten und fing an, Taten zu vergeben. Er hörte auf, andere zu verurteilen, Vorurteile zu haben und fing an, mit Menschen, die anders sind, mitzufühlen. Es ist also eine andere Denkweise, ob ich mich zum Maßstab mache und dann alles verurteile, was nicht so ist wie ich, oder ob mein Wesen sagt, ich kenne den anderen doch gar nicht, ich kenne doch seine Beweggründe gar nicht, ich kenne doch seine Vita gar nicht, ich weiß doch gar nicht, mit was er zu tun und womit er sich so beschäftigt, warum er so ist, wie er ist, und deswegen möchte ich ihn nicht vorverurteilen, sondern ich möchte ihn erstmal kennenlernen. Ich möchte Fragen stellen. Ich möchte vielleicht mitfühlen. Ich hatte vorhin gesagt, ist Veränderung möglich? Und ich glaube, dass es bestimmte Dinge gibt in dem Leben von Paulus, die dazu geführt haben, dass er tatsächlich ein anderer geworden ist. Und bei der Betrachtung sind mir drei Punkte wichtig geworden. Bestimmt gibt es mehr, aber drei, die ich heute mal in den Mittelpunkt stellen möchte. Drei Punkte aus dem Leben von Paulus, die es ihm ermöglicht haben, ein anderer zu werden, seinen Charakter tatsächlich zu verändern. Und ich möchte das ein bisschen umkleiden mit dem Vergleich vom Bergsteigen. Ich persönlich bin so der Bergetyp. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Meer oder Berge, dann fahre ich lieber in die Berge. Ich fahre schon auch mal ins Meer, aber lieber in die Berge. Und von Bergsteigern kann man manches lernen. Zunächst ist für einen Bergsteiger, zum Beispiel für jemanden, der von mir aus den Mount Everest besteigen will, das kann man nicht einfach mal so machen. Da kann nicht jeder sagen, ach, ich will auch mal da hoch. Ja, da muss man sich mit beschäftigen, da muss man bestimmte Regeln einhalten, da muss man auch einen bestimmten Charakter mitbringen. Da kann ich nicht nur sagen, einfach losrennen und links und rechts, ich renne alles nieder, werden Herausforderungen kommen, die ihn überfordern. Ich muss mit der richtigen Gesinnung daran gehen. Und eines der wichtigsten Regeln beim Bergsteigen ist, man braucht immer in der Nähe ein sicheres Basislager. Denn wenn man unterwegs ist in den Bergen, kann ganz schnell mal das Wetter schlechter werden, und zwar so schlecht, dass man nicht mehr weiter kann. Der Weg kann plötzlich zu anstrengend werden. Vielleicht schränkt mich plötzlich eine Verletzung ein. Ich brauche also immer auf einem kurzen Weg ein sicheres Basislager, an das ich zurückkehren kann. Und das war so das Erste, was auch dem Paulus bewusst geworden ist, auf dem Weg seiner Veränderung, dass er sich gefragt hat, wo ist eigentlich mein sicheres Basislager? Wo kann ich immer wieder zurückkehren, auch wenn mir bestimmte Dinge nicht gelungen sind? Wenn ich mir zwar vornehme, mich zu verändern und mich anders zu verhalten und dann merke, dass ich doch wieder auf die Nase gefallen bin, es mir doch nicht gelungen ist, was ich versucht habe umzusetzen. Und für Paulus war es ganz wichtig, dass er für sich erkannt hat, egal was passiert, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Gott hat mich schon geliebt, bevor ich geboren bin. Er hat mich schon auserwählt, bevor ich geboren bin. Und deswegen kann auch Paulus uns heute solche Sätze mitgeben wie, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Das war ihm ein ganz, ganz wichtiges inneres Anliegen. Und das ist übrigens etwas, was wir heute manchmal nicht erleben bei Menschen. Da kann schon sein, dass wir etwas machen und dann ist die Beziehung zerstört. Aber Paulus ist bewusst geworden, das gibt er uns heute als ganz wichtige Grundregel mit. Egal was passiert, von der Liebe Gottes kann mich nichts trennen. Und jetzt sind im Leben von Paulus Menschen gekommen, übrigens auch wie in deinem Leben, kommen Menschen, die menschliche Regeln aufstellen, die einen Katalog machen von bestimmten Verhaltensweisen, die alle sein müssen, damit Gott mich wirklich lieb hat. Dabei spricht die Bibel eine andere Sprache, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Ich möchte das mal lesen. In Römer Kapitel 8. Kann man wirklich noch mehr erwarten, sagt Paulus? Wenn Gott für uns ist, wer kann denn dann gegen uns sein? Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns irgendetwas noch vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tode auferweckt worden und tritt jetzt vor Gott für uns ein? Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Gewiss nicht. Denn da bin ich ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, denkt euch was aus, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen. Das ist das, was die Bibel sagt. Manchmal im Widerspruch zu manchen menschlichen Regeln, die aber vielleicht auch ein anderes Motiv haben, aus Macht heraus, aus Manipulation heraus, aus irgendwelchen egoistischen Bedürfnissen, stellt man irgendetwas in den Raum, um anderen Druck zu machen oder vielleicht Angst. Aber das ist keine Liebe. Und wenn Gott mich liebt, dann liebt er mich eben so, wie ich bin, wie ich war. Und wie ich sein werde. Und das ist für Paulus das absolute sichere Basislager. Zu wissen, auf dem Weg meiner Veränderung, wenn ich anders sein möchte, als ich bin, dann werde ich auf die Nase fallen. Da wird mir nicht alles gelingen. Aber das wird mich nie von Gott trennen. Bei ihm bin ich geborgen. Ich kann niemals tiefer fallen als in seine Hand. Und wisst ihr, warum dieses Wissen, dieses Evangelium so wichtig ist? Weil diese Sicherheit, dass mir nichts passieren kann, diese Sicherheit ist notwendig für den zweiten Aspekt, der Paulus wichtig geworden ist. Denn wenn ich mich wirklich verändern will, dann brauche ich ein bisschen Mut. Da muss ich manchmal etwas wagen, was mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausbringt, was mir vielleicht nicht ganz so leicht fällt. Ich würde lieber anders, aber ich möchte, naja. Und das ist übrigens beim Bergsteigen auch so. Manchmal kann man in der Wand hängen oder auf einem bestimmten Weg sein und man merkt, oh, jetzt traue ich mich gerade nicht mehr weiter. Und ich vermute, ihr kennt solche Momente, dass ihr mal irgendwo, vielleicht auch auf einer Brücke oder auf einer Leiter oder vielleicht sogar an den Bergen, meine Situation hattet, wo ihr merktet, eigentlich müsste mein Fuß jetzt einen Schritt weiter gehen, aber ich traue mich nicht. Und diese Situation erleben wir ja auch in unserem Alltag. Da merke ich plötzlich, da kommt eine Hemmung hoch, vielleicht ein Schamgefühl oder eine Angst. Und ich traue mich nicht, das zu sagen oder das zu machen, was jetzt eigentlich richtig wäre. Und Paulus sagt, das kenne ich. Auch ich habe auf dem Weg meiner Veränderung ganz viele Fehlschläge gehabt. Aber er hatte seine Denkweise geändert und sagt in Philipper 3, also auf dem Weg zu dem Ziel, ein anderer zu werden, dabei ist mir klar geworden, dass ich dies alles ja noch lange nicht erreicht habe. Dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, weil ich das will. Dass ich dieses Ziel erreiche. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest. Dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Deshalb orientiert euch an dem, was wahrhaftig ist, was gut ist, was gerecht ist. Also orientiert euch an dem, wie ihr eigentlich sein wollt, was ihr eigentlich für eine Umgebung haben möchtet. Was wahrhaftig ist, was gut ist, was gerecht ist, was anständig ist, was liebenswert ist, was schön ist. Wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient. Darüber denkt nach. Paulus hat gesagt, ich will nicht immer über das nachdenken, was mir nicht gelungen ist. Das weiß ich ja. Sondern ich will über das nachdenken, was ich erreichen will. Was gut ist. Was liebenswert ist. Was gerecht ist. Was schön ist. Weil dieses Ziel Veränderung ermöglicht. Und genau dafür brauchen wir dann manchmal den Mut, diesen zweiten wichtigen Schritt. Also zunächst zu wissen, egal was jetzt passiert, Gott verlässt mich nicht. Ich kann nie tiefer fallen als in seine Hand. Dessen bin ich mir ganz sicher. Aber dann bei dem nächsten Schritt, wenn ich vielleicht merke, ich müsste hier auf jemanden zugehen, um zum Beispiel mich zu entschuldigen, was mir aber schwerfällt. Oder hier müsste ich eigentlich eine andere Atmosphäre schaffen. Hier ist viel zu viel Kälte oder Aggression, Kühle. Was könnte ich dazu beitragen, dass Menschen sich wohlfühlen, dass der andere sich wohler fühlt? Aber es fällt mir schwer, weil der ist doch schuld, nicht ich. Vielleicht ist dieser mutige Schritt, der uns schwerfällt, dem anderen trotzdem, trotz dessen, dass er mich gerade beleidigt hat, mit Respekt trotzdem zu begegnen. Oder ihm trotzdem zu zeigen, deswegen sind wir trotzdem noch befreundet, auch wenn du mir gerade wehgetan hast. Das sind alles kleine Schritte, die wir eigentlich wissen. Ja, ich weiß, ich müsste die gehen, aber warum ich? Für manche heißt das, sich vielleicht zu öffnen und über seine wirklichen Sorgen zu sprechen. Über das zu sprechen, was mich wirklich bewegt, was ich wirklich denke, was ich wirklich für Bedürfnisse habe. Und das fällt schwer. Für manche bedeutet es vielleicht, manche Befürchtungen abzulegen, nicht immer schon alles schwarz zu sehen, sondern doch das Gute in dem anderen wahrzunehmen. Vorurteile abzulegen. Vorurteile abzubauen, nicht immer schon im Vorfeld zu wissen, wie es eigentlich weitergeht, wie der andere ja ist und immer sein wird. Vielleicht ruhig, knapp und höflich zu sagen, was ich immer schon sagen wollte, aber eben ruhig, knapp und höflich. Das sind so die Herausforderungen, die wir alle kennen. Aber wo wir merken, da will mein Fuß nicht den Schritt gehen, mich hindert etwas. Und weil Gott das weiß, hat Paulus in seinem Leben etwas Drittes erkannt. Nämlich, dass Gott uns genau für diesen Schritt eine Kraftreserve zur Verfügung stellt. Die ist übrigens auch im Bergsteigen wichtig. Ein Bergsteiger braucht immer eine Kraftreserve. Weil ganz schnell kann es passieren, aufgrund von einer Anstrengung, die mir vielleicht gar nicht so bewusst war, plötzlich die Energie aus meinem Inneren herausfließt, mein Blutzucker abfällt und ich nicht mehr weiter kann. Und so ist es ja auch manchmal in unserem Leben. Wir bemühen uns und wir strengen uns an. Und ich beiße mir ständig schon auf die Zunge und die Lippen zusammen und versuche irgendwie zu lächeln in dieser anstrengenden Situation. Und jetzt habe ich es aber schon lange ausgehalten und dann kommt es doch über mich und es platzt aus mir raus. Und ich verhalte mich doch anders, als ich eigentlich vor einer Stunde mich verhalten wollte. Und ich sage Dinge, die ich da eigentlich gar nicht sagen wollte. Obwohl, Klammer auf, Klammer zu, wenn ich es gesagt habe, dann wollte ich es auch sagen. Also ich kann nicht sagen, ich wollte das ja nicht. Naja doch, ich habe es ja gemacht. Ja, wir bemühen uns, wir strengen uns an. Und Paulus erkennt, dass Jesus uns hier eine Kraftreserve zuspricht, weil er weiß, dass wir manchmal im letzten Augenblick die Kraft nicht mehr haben, um das Gute durchzuhalten. Paulus erkennt nämlich, dass Gott uns dafür den Heiligen Geist geschenkt hat. Der in uns diese Kraft Reserve sein soll. Und auch das möchte ich eben lesen, weil ich denke mir das nicht aus, sondern es sind Dinge, Evangelium, das wir aus der Bibel lesen, als Bereicherung für unser Leben. Und diese Kraftreserve beschreibt die Bibel so. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Das ist das, was ich mir vornehme. Dann werde ich den Vater bitten, dass er an meiner Stelle jemanden zu euch senden soll, der euch helfen wird und der euch nie verlässt. Ich sage euch dies alles, solange ich noch hier bin. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ihr werdet es verstehen. Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch, Klammer auf, in den richtigen Situationen Frieden haben. Denn es ist mein Friede, den ich euch gebe. Ein Friede, den sonst keiner geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Darum rate ich euch, sagt Paulus, lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen und Verlockungen widerstehen können. Denn das, was der Heilige Geist hervorbringt in unserem Leben, ist nur Gutes. Das ist die Liebe, nach der ich mich sehne, und die Freude. Das ist der Frieden und die Geduld. Das ist die Freundlichkeit und die Güte und die Treue und die Besonnenheit und die Selbstbeherrschung. Das ist die Kraftreserve, die wir brauchen und die Gott uns verspricht, wenn mir genau dieser Schritt jetzt gerade schwerfällt, mich dann an all das zurückzuerinnern, was jetzt wichtig ist. Es ist der Heilige Geist, der uns an all das Gute erinnert, wie ich mich eigentlich verhalten sollte, der mich quasi antreibt, das zu tun, was Gott gefällt, was mein Leben und dein Leben bereichert, statt zerstört. Was wünsche ich uns? Ich wünsche uns, dass wir Veränderung unseres Wesens wollen. Und dass wir, weil wir das wollen, auch Dinge zulassen. Weil ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Ich kann so bleiben, ist der freie Wille, aber ich muss nicht. Und weil ich mit dem Wissen, dass ich bei Gott ein sicheres Basislager habe, dass egal was passiert, selbst wenn mir Dinge wieder misslingen, wenn ich doch stolper, wenn ich doch auf die Nase falle, wenn andere mit mir trotzdem noch unzufrieden sind, wenn andere mich trotzdem verurteilen, ich aber sicher sein kann, dass ich nie tiefer fallen kann als in Gottes Hand. Und dass ich aus dieser Sicherheit heraus bereit bin, etwas zu wagen, weil ich Gott hier etwas zutraue, nicht mir. Mir traue ich eine Menge anderer Sachen zu. Aber weil ich Gott hier etwas zutraue, an den Stellen, wo ich merke, ich weiß, wie ich mich verhalten müsste, aber es fällt mir schwer, sich dann daran zu erinnern, dass der Heilige Geist in mir das bewirken möchte, wozu ich selbst nicht in der Lage bin. Der mich jetzt an das erinnert, der mir die Geduld schenkt, die Demut, die Freundlichkeit, die Selbstbeherrschung. Dass ich wagen kann, mal etwas anderes zu machen, mich anders zu verhalten, als ich es jetzt eigentlich sonst gemacht hätte. Mich auf das Gute konzentriere, nicht auf das, was in der Vergangenheit ist, sondern Paulus sagt, auf das Gute konzentriere, was ich erreichen will. Auf das, was wahr ist, was gerecht ist, anständig, liebenswert und schön. Damit Miteinander gelingen kann, damit Leben gelingen kann. Ist also Veränderung möglich? Wenn ich die Bibel frage, wenn ich Jesus frage, würde er sagen, ja. Wenn Menschen bereit sind, sich von Gott berühren zu lassen, dann verändert er Herzen. Dafür möchte ich gerne beten. Guter Vater im Himmel, in unserem Alltag passieren ganz viele Dinge, die wir so eigentlich nicht gewollt haben. Und wir dann auch denken, eigentlich bin ich doch ganz anders. Aber warum gelingt mir das nicht? Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, und dafür möchte ich dir danken, dass Paulus uns das aus seinem eigenen Leben als Vorbild mitgegeben hat. Dass es zunächst ganz wichtig ist, dass wir ein sicheres Basislager haben. Dass wir nie tiefer fallen können als in deine Hand. Dass wir bei dir akzeptiert sind. Von der höchsten Stelle des Universums ein eindeutiges Ja zu uns. Immer und ewig. Und dass diese Gewissheit mich vielleicht doch manchmal mutiger sein lässt, weil gerade du noch versprichst, den Heiligen Geist uns zu schenken, der uns an all das erinnert, was jetzt wichtig ist, was jetzt dran ist, was es jetzt braucht, damit Miteinander gelingt. So bitte ich dich, dass wir für uns in unserem Inneren die Entscheidung treffen, dass wir uns von dir verändern lassen wollen, dass wir uns von dir berühren lassen und du unser Herz veränderst. Amen.